Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Wir werden uns heute in unserer biografischen Rückschau 75 Jahre Silvia Wetzel, wobei ich einen Zusatz machen musste, bis zwischenzeitlich 76 geworden, Silvia. Ja. Zurückblickend würde jetzt mich sehr interessieren und euch, die ihr zuhört, ja bestimmt auch. Nach 75 bzw. 76 Jahren erfülltem Leben stellt sich doch die Frage, was sind denn die großen, wirklich wichtigen Lebensthemen für dich gewesen, Silvia, sowohl gesellschaftlich, spirituell? Was würdest du sagen, was ist, wenn du zurückblickst, für dich ganz wichtig in die Welt gebracht zu haben?
Also ich würde mit einer Frage anfangen. Und zwar, es gibt ein Bild, da bin ich 12, 13. Ich weiß noch, welches Kleid ich anhatte im Garten meiner Großmutter in Freiburg. Und ich bin vom Kaffeetisch aufgestanden, da haben halt alle Kaffee getrunken und so. Und ich bin im Garten und stand zwischen den Bohnen, den grünen Bohnen. Und dachte, ich lerne so gerne, da war ich gerade 2 Jahre auf dem Gymnasium, ich lerne so gerne, ich will noch viel mehr lernen, ich will wissen, also jetzt, ich paraphrasiere, also das ist, ich habe es nicht genau so gedacht, ich will wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ich will wissen, warum die Welt so ist, wie sie ist. Und das hat sich dann später in den nächsten Jahren, auch nach dem Abitur, immer mehr in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt oder da unterschiedliche Facetten kam. Ich will wissen, wie das politisch läuft und was der Sinn des Lebens ist und warum wir leben und warum es Liebe gibt und Natur und die Wunder des Lebens. Und ich bin da so als staunendes Kind, ich habe in der ersten Klasse Druckschrift gelernt, weil ich mal 3 Wochen krank war. Und als ich zurück in die Schule kam, konnten die immer noch nicht Druckschrift, die anderen Kinder, aber ich. Und dann habe ich Grimms Märchen von vorne bis hinten gelesen. Ich sehe das Buch auch noch vor mir mit den Zeichnungen drin und habe gelesen. Und meine Mutter ist eine Leseratte, meine Oma war eine Leseratte. Es gab viele Bücher bei uns zu Hause, allerdings nur die Frauen haben gelesen. Die Männer haben Sportzeitungen und so Hobbyzeitung, sowas gelesen und wir haben Romane gelesen und Rot und Schwarz, französische Literatur und Romane von Uta Danella und was weiß ich was. Und ich habe gelesen und gelesen und gelesen und immer ging es mir darum, was ist der Sinn des Lebens? Warum leben wir und warum leben wir so? Und da ich als Kind schon mit Menschen aus anderen Ländern, mit anderen Sprachen und anderen Religionen zusammen traf, in unserem Luftkurort, war auch immer, warum gibt es so viele Sprachen? Und ich weiß, dass ich meine Mutter mal gefragt habe, Mama, was ist die richtigste Sprache der Welt? Gibt es sowas? Ist es die, die Jesus gesprochen hat? Oder welche Sprache ist es? Oder es gibt doch so viele Religionen. Kommen denn alle in den Himmel? Und dann hat meine Mama klug, wie sie war, Lebensklug, Silvi, alle kommen in den Himmel, die sich anständig benehmen. Egal, wo sie leben und ob sie was von Jesus gehört haben oder nicht. Punkt. Also sie war sehr weltoffen, aber das hat natürlich auch, es war die Lebensbedingung da. Die Schwarzwälder haben halt Flößerei gemacht und sind erstmal bis Offenburg auf ihren Flößen und zum Teil bis Holland mit den großen Flößen und sind dann wieder zurückgekommen und haben neue Ideen mitgebracht. Also das war immer weltoffen, es war ein Handelsweg. Ja, und dadurch gab es Menschen, die andere Orte kannten und andere Sprachen hörten und so weiter. Und halt, ich meine, wir sind ja nah an Frankreich und nah an der Schweiz und da war halt immer auch was anderes und wir hatten Verwandte in Elsass und in der Schweiz und es war halt so, ja, also Vielfalt, Vielfalt, Vielfalt. Und ich habe so gerne in der Schule gelernt und habe meinen Lehrerinnen und Lehrern Löcher im Bauch gefragt, sozusagen. Warum, wieso, weshalb und warum gibt es das? Und ich war gerade bei meinem Geschichtslehrer, war ich sehr beliebt, weil ich immer Fragen stellte. Ich war zwar nicht so gut in Details, Also ich wusste nicht immer jede Jahreszahl oder so, aber ich habe mich immer mit Zusammenhängen beschäftigt. Und das sind sozusagen, das sind die Zentralfragen meines Lebens geblieben. Und dann habe ich das natürlich, als ich Kind war im Christentum, das hat mir auch gefallen. Wir hatten in den 60er Jahren immer wieder ein paar Patres da, die von der Befreiungsbewegung inspiriert waren und die dann über soziale Probleme in der Kirche gepredigt haben. Fand ich total interessant. Waren nicht immer die Kapläne einverstanden, der Pfarrer war einverstanden, weil der war ein offener Geist, der war nett und der wusste, es gibt viele Religionen und in Wolfsburg müssen wir zusammenleben. Es gab in den 70ern schon ökumenische Hochzeiten, wo die zwei Pfarrer sich zusammentraten, na gut, machen wir es halt so. Und dann hat sich das, als ich studierte in Heidelberg die ersten 3 Jahre, politisch natürlich reflektiert. Ich habe dann auch Jura-Vorlesungen gehört und Geschichtsvorlesungen, alles mögliche so breit, weil mich das interessiert hat. Warum, wieso, weshalb, wozu? Und hatte immer Interesse an Sprachen, weil ich dachte, dann versteht man auch wieder was anderes. Ich habe sogar zeitlang am Dolmetscherinstitut studiert, weil ich Übersetzerin in Brüssel werden wollte. Weil ich dachte, das ist spannend mit Leuten aus anderen Ländern. Und dann hat aber unser Institut klugerweise erfahrene Übersetzerinnen und Übersetzer eingeladen, damit die uns mal erzählen, wie das so ist in Brüssel. Und mir sind Sätze im Ohr geblieben. Man muss immer nachplappern, was andere Leute reden, selbst wenn sie dummes Zeug reden. Ich finde es nicht mehr so inspirierend. Und dann habe ich auf Lehrfach umgestellt, weil ich dachte, nee, Leute nachplappern, die irgendwelches Zeug reden, will ich nicht. Aber Sprachinteresse blieb. Dann habe ich halt die linke Bewegung, Studentenbewegung, Hippie-Bewegung, Frauenbewegung, dann später in Berlin mitgekriegt und ich habe gemerkt, ich passe in keine Schublade. Also mir musste niemand erzählen, dass Frauen ein Geschäft führen können. Meine Oma war die Wirtin, meine Mutter war die Wirtin, meine Mutter hat mit den ganzen Geschäftsfrauen von Wolfach gekegelt, jeden Montagabend, also die habe ich mit Leib und Seele erlebt. Und tüchtige Frauen, die Geschäft führen konnten und die an Fasnacht lustige Verse vorgetragen haben in Lokalen, wo 80 Leute saßen und gesungen haben und Witze erzählt. Also, das musste mir niemand erzählen. Und dass Leute, die ein Geschäft haben, Kapitalisten sind, das fand ich bescheuert. Weil ich meine, wir hatten 5 Arbeitsplätze bei uns. Und in den ganzen Geschäften gab es halt Arbeitsplätze. Wir hatten eine kleine Fabrik vor Ort, wo Leute Ausbildungen machen konnten und gute Arbeit hatten, gut bezahlt wurden. Also wir haben ja viele so kleine Fabriken da im Schwarzwald und Erfindungen. Und irgendwann habe ich gehört, dass die elektrischen automatischen Türöffner für Garagen bei uns in der Nähe erfunden von Sixt und so, dass das bei uns in der Nähe erfunden wurde und so weiter. Und ich meine, Burda, Schnittmuster, Offenburg. Ja? Und alle Frauen, die ich kannte, haben nach Schnittmustern von Burda Kleider genäht, so selber und so. Also, und dann die Hippie-Bewegung, jetzt muss man aufs Land ziehen und nur noch alles ablehnen. Ich mochte Kultur, ich mochte Konzerte, ich mochte Literatur und jetzt nur noch Gemüse essen und auf dem Land rumsitzen und in die Nase bohren, also war nichts für mich. Also ich passte in keine Schublade. Ja, und dann habe ich halt angefangen zu unterrichten, Deutsch als Fremdsprache, 1973 in Berlin, fand ich auch total spannend, andere Menschen, andere Länder, damals aus dem Ostblock sozusagen, die Deutschpolen aus Oberschlesien und die Siebenbürger Sachsen aus Rumänien. Und die russischen Juden in den 70er Jahren, wir wurden blenden bezahlt, wenn wir noch immatrikuliert waren. Und wir hatten sozusagen Bargeld. Wir mussten nicht Sozialversicherung zahlen und diese ganzen Sozialabgaben. Aber irgendwie, also ich war im traditionellen Sinne erfolgreich. Ich hatte einen tollen Job, nette Kollegen, wir waren ein sehr buntes Publikum. Weil die alle irgendwas nebenbei gemacht haben, Kunst oder Musik oder Meditation, was zwar nicht, was das war, aber die haben alles Mögliche gemacht. Psychotherapie und so ein Kram. Und Aber ich hatte schöne Wohnung. Hatte ein nettes Freundeskreis. Ich habe Musik gemacht in einer Band. Einer zweiten deutschen Frauenrockband. Aber irgendwie fehlte mir was. Und ich wusste nicht, was mir fehlt. Und dann kam eben diese glückliche Fügung, dass eine Schwester einer Freundin in Asien war. Ich hatte sie noch zum Bahnhof Zoo gebracht, weil man damals vom Bahnhof Zoo nach Moskau fuhr mit dem Zug und dann von Moskau aus flog nach Indien. Die hatten ja gute Beziehungen, Indien und China, Indien und Russland. Und die kam anderthalb Jahre später wieder zurück. Ich habe sie getroffen, als ich gerade in den Blocksberg, Frauenkneipe in Berlin, die bekannteste und früheste, 1976, wollte ich gerade rein mit Freundinnen und dann kam diese Person raus, in Samt und Seide gekleidet und war Ärztin, bodenständig, normal, überhaupt nicht esoterisch und sagte, was machst du denn, bist ja wieder da? Und wie war's? Und dann sind wir natürlich wieder rein und haben uns unterhalten und sagte, ja, war gut, ich habe meditieren gelernt. Und wo warst du? Ja, in Kopan, in Nepal. Das Essen ist absolut sauber, hygienisch, also man muss überhaupt keine Angst haben. Sie war ja Ärztin, das war ja wichtig. Die lehren auf Englisch, die haben eine tolle Bibliothek. Also sehr zu empfehlen und ganz nah bei Kathmandu. Also ist auch schön. Und da hatte ich schon meine zweite China-Reise geplant mit Frauen. Ich war 75 in China gewesen vor dem Fall von, vor dem Tod von Mao. Mit einer Berliner Faltengruppe, Jugendgruppe der SPD. Und wenn wir nach der Lage der Frau gefragt haben, haben sie immer gesagt, das ist doch ein Nebenwiderspruch, das ist doch nicht so wichtig. Und die Chinesen waren sehr zufrieden mit unserer Gruppe und haben gesagt, wir dürfen alle eine eigene Gruppe leiten, wenn wir wiederkommen wollen. Dann habe ich gleich gesagt, dann komme ich mit einer Frauengruppe. Ja, ja. Und dann bin ich eben 77 mit einer Frauengruppe dahin und dachte, hinterher gucke ich mir Indien an. Und es war eine tolle Reise. Also waren tolle Frauen dabei. Eine von der Courage. Und also waren Filmerinnen aus Hamburg und war eine sehr lebendige, aktive, wache Frauengruppe. Diese Ärztin ging auch nochmal mit und sagte, ich gehe wieder zurück nach Indien und lerne Sitar spielen. Die war sehr musikalisch auch. Ja, und ich kam in Indien an. Sehe ein Schild am Flughafen in Kalkutta. Reich ist, wer teilen kann. Dachte, das ist ein gutes Lebensmotto. Und lief durch Indien mit meiner Gitarre und meinem Rucksack und fühlte mich zu Hause. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, ich kenne ja die Sprache nicht. Und, aber irgendwas, ich glaube, das war der religiöse Faktor, der natürlich selbst in Kalkutta überall präsent ist. Und dann hat ein Bekannter von meiner Freundin hat eine Postkarte geschickt aus Dharamsala. Das ist ein toller Ort für die Zeit im Monsun, weil man in den Bergen ist und es sei nicht so schlimm und nicht so heiß. Und dann bin ich auf diesen Tipp hin. Ende Juli bei Vollmond mit Zug und Bus morgens um 8 in Dharamsala angekommen.
Welches Jahr sind wir jetzt?
1977, am Vollmondtag, Padmasambhava-Tag, Juli. Auf der einen Seite ging die Sonne auf der anderen Seite ging der Mond unter. Ich saß natürlich oben drauf auf dem Bus, die letzte Strecke, weil das natürlich toll ist, wenn man den Himalaya sieht, wenn man da hochfährt. Und saß nachmittags um 3 in einer tibetischen Puja, weil im Tourist Bungalow ein junger Mann, der meinem Ex-Freund ähnlich sah, an der gleichen Stelle sein Bart zupfte, mich im Tourist Bungalow rumführte, mir die Schlafräume zeigte und die Dusche und wo man frühstücken kann und so und sagte, heute Nachmittag ist eine Party im Tibeter Ashram, hast du Lust mitzukommen? Der hatte auch keine Ahnung. Bin ich mit? Und fühlte mich zu Hause. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Das klang fast gregorianisch, wie die gesungen hat für meine Ohren. Und die Hippies waren so nett, nur 30 Hippies. Und zwischendurch gab es Tee und Blätterteiggebäck, was ich so sehr liebe. Die Tibeter haben Blätterteiggebäck. Und dann saß ich da und am Abend hatten Richard und ich eine Wohnung in Dharamsala, vermittelt von einer jungen Frau, die als Journalistin in London gearbeitet hatte, feministisch war und politisch interessiert und seit einem Jahr in Dharamsala studierte. Und die hat mich sozusagen oder uns beide unter ihre spirituellen Fittiche genommen, uns alles erklärt. Vor allen Dingen mir konnte sie diese Lehren von Shanti Deva zum Wohle aller Wesen und so immer übersetzen, kulturell. Und ich war angekommen zum Wohle aller Wesen und gesagt, das habe ich das ganze Leben gesucht. Und jetzt haben die mir noch einen Weg geboten. Einen Weg. Die haben mir Erklärungen gegeben, wo ich mein Christentum oder das, was ich am Christentum gut fand, verstehen konnte. Und dann noch Übungen, die ich jeden Tag machen kann. Wo man bemerken kann, wie man tickt. Das hat mir alles total eingeleuchtet. Und mein früher Freund, dem habe ich dann hinterher von Dharamsala erzählt. Ich bin 2 Jahre dort geblieben, Dharamsala, Nepal, weil man wegen Visa-Problemen immer hin und her musste. Ich hatte ja 2 Orte und an beiden Orten war ich zu Hause. Es war einfach, das stimmte. Lama Yeshe hatte eine Bibliothek in Kopan und ich habe da natürlich sofort nachgeguckt und gesagt, die ist so chaotisch. Ich kann die dir aufräumen, wenn du willst. Und dann habe ich mir ein paar Deutsche nach dem Kurs gesucht und wir haben zusammen die ganze Bibliothek sortiert. Ich habe ein Karteikartensystem entwickelt, was ich erkannte von der Uni, einen Themenkatalog, einen Autorenkatalog und haben wir uns diese Schubladen gekauft und die Papierchen und dann habe ich alles sortiert und die Ordnung herrscht immer noch, sagen mir Leute, die Kopan besuchen.
Sehr gut.
Und so, also das war wie, alle meine Fähigkeiten wurden gebraucht. Ich habe den kleinen Buben da im Kloster, habe ich Englisch beigebracht und weil ich dachte, die müssen richtig gut Englisch können. Die werden ja Übersetzer und was weiß ich was. Ja. Und die Lehren waren auf Englisch und Lama Yeshe hat sehr entspannt gewirkt und sagte, weiß ich doch nicht, was für euch funktioniert. Ich bringe euch bei, was bei mir funktioniert, was ich in Tibet gelernt habe. Und ihr probiert aus, was für euch funktioniert. Und dann können wir das diskutieren. Und dieser Ansatz war natürlich mega. Ja, der war für mich einfach nur beglückend. Und im Dezember 77, nach meinem ersten 4-Wochen-Kurs und dann nochmal 4 Wochen Retreat haben wir gemacht, kam ja Weihnachten, da waren ein paar Tage frei, stellt Lama Yeshe einen Tannenbaum auf mit Kerzen. Und wir singen in 10, 12 Sprachen. Stille Nacht. Wir waren sowieso aufgewühlt vom Kurs und berührt und inspiriert. Und dann Weihnachtslieder. Wir haben alle geheult. Also ich war sowas von angekommen. Und seither ist meine Zeitenwende, sag ich. Es ist meine Achsenzeit, Dharamsala 1977. Es gibt ein Leben davor und danach.
Ja, und mit Lama Yeshe ist ja dann auch die grüne Tara in dein Leben gekommen. Das ist ja dann ein großes Lebensthema bis heute.
Genau genommen kam sie schon in Dharamsala zu mir. In den ersten, ich war keine 2 Wochen dort. Und hörte, nächste Woche gibt es Tara-Unterweisungen. Und die Leute in Dharamsala warteten seit einem halben Jahr auf diese Unterweisungen. Ich komme da an, noch mit dem Griechischen, mit der Doppelaxt um den Hals und einer violetten Perle. Und es gibt Tara-Unterweisungen. Und dann erzählt uns dieser Lama die Tara-Legende. Also die Lamas haben schon tibetisch gesprochen, aber es war immer sehr gut ins Englische übersetzt von jungen Mönchen. Und dass Tara gesagt hat, die Legende sagt so, also da war sie noch Prinzessin Mondengleiche Weisheit, die in einer, durch ihre Großzügigkeit einen Punkt erreicht hat im Leben, wo sie ihre künftige Inkarnation selber bestimmen konnte, wählen konnte. Dann kamen die Mönche, die von ihr so viel beschenkt wurden und mit Dana und Spenden bedacht waren, kamen sie und sagten, wunderbar, jetzt kannst du ja endlich ein Mann werden im nächsten Leben und dann richtig erwachen. Und dann sagt diese Prinzessin Mondengleiche Weisheit, Jungs, habt ihr schon mal was von Leerheit gehört? Ich habe mein ganzes Leben nach der richtigen Frau, dem richtigen Mann gesucht. Ich habe die nie gefunden. Das sind alles Zuschreibungen. Und deswegen lege ich jetzt ein Gelübde ab. Von nun an bis zum Erwachen werde ich immer als Frau inkarnieren und als Frau erwachen, um Frauen zu zeigen, es geht. Und um euch Männern auch einen Hinweis zu geben, Frauen können erwachen. Und jeder Lama erzählt diese Geschichte, wenn er, bevor er die Tara-Einweihung gibt, und wir saßen da und ich konnte meinen Ohren nicht trauen. So etwas Revolutionäres hatte ich in der Frauenbewegung nie gehört. In der Psychologie nicht, in der Philosophie nicht, nirgendwo. Und die Frauen wurden in dieser Woche als Tara-Unterweisung gegeben worden, über ihre Qualitäten, was sie alles kann und so und weiß und macht und tut. Und wir wurden immer gefühlt einen Zentimeter größer jeden Tag. Das hat man irgendwie im Raum gesehen. Und seither ist Tara ja, die Frau meines Lebens, außer meiner Mutter, ja, Maria natürlich auch, und Lama Yeshe, den habe ich dann in Kopan, also ich habe ihn vorher schon kennengelernt, in Kopan einen Kurs gemacht und da wieder eine Einweihung von ihm bekommen und seither ist Tara, ja, einfach mein Weg. Mit allem drum und dran, denn die ganze buddhistische Lehre in allen Facetten ist in der Praxis enthalten. Das ist auch das unglaublich Faszinierende, dass die Übungen zusammenstellen, wo die ganzen Lehren, lehrhaltbedingtes Entstehen, Ethik, Sammlung, Einsicht, alles drin ist. Ja, danke, sage ich dann mal. Kommentare.
Ja, bei der Gelegenheit möchte ich auf das Buch hinweisen, das ja wirklich ein Kompendium ist zur grünen Tara. Lohnt sich ganz, ganz unbedingt zu lesen und das ist ja auch genau das, was du sagst. Viele Übungen, ganz viel, also geballtes Wissen über die grüne Tara, ein sehr wertvolles Buch. Ja, das waren sozusagen die großen spirituellen Meilensteine, soweit ich das verstanden habe, die dich ja bis heute auch begleiten. Lama Yeshe, der ja auch immer noch anwesend ist, ganz präsent ist, wenn ich dich sprechen höre, und die grüne Tara. Und du hast ja dann dieses Thema, wir werden es bestimmt im nächsten Podcast noch vertiefen können, in diesem dann wohl eher nicht mehr so sehr, aber nochmal drauf gucken, auf das Lebensthema dann Frauen, ne? Du hast es ja gerade mit der grünen Tara gesagt, die Stärke der Frauen, die Kraft der Frauen, ganz klar zu aktivieren und zu stärken. Vielleicht magst du dazu noch gleich was sagen zum Thema Frauen im Buddhismus und wie wichtig für dich dieses Thema ist und war immer.
Also die grüne Tara war für mich wie ein Schlüssel. Einmal, weil ich was üben konnte, aber weil ich so revolutionäre Lehren hörte, wie in ihrem Weisheitsaspekt ist Tara die Mutter aller Buddhas, denn ohne Weisheit gibt es keine Buddhas. Die Weisheit von Tara gebiert die Buddhas, mal eine andere Metapher. Nicht zeugen, männliche Metapher, sondern gebären, die Weisheit gebiert. Und wir haben ja in der christlichen Tradition Sophia, die Weisheit. Also da passt was zusammen. Und so viel Ahnung vom Christentum hatte ich schon. Und in ihrem Handlungsaspekt verkörpert sie das kluge Handeln aller Buddhas, aller Zeiten, aller Räume. Da dachte ich, hallo, was brauche ich mehr? Weisheit, die jenseits von Denken gelangt oder die die Grenzen des Denkens erkennt und trotzdem, kluges Handeln, pragmatisch im Alltag konkret handlungsfähig ist. Nämlich, da werden dann manchmal die 6 Paramitas aufgezählt, Großzügigkeit, ja, ethisches Verhalten, Geduld, Ausdauer, Sammlung, Einsicht oder die vier unermesslichen Haltungen, Liebe und Liebe, Güte, Freundlichkeit und Freude, wenn es gut läuft, und Mitgefühl und Gleichmut oder Gelassenheit, wenn es schwierig ist. Also da ist alles verkörpert. Und auch ihre Haltung gefällt mir gut. Linkes Bein angezogen, Sammlung, Ruhe, 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 nicht nur Aktivismus. Rechtes Bein ausgestellt, tanzende Stellung. Also nicht nur leistungsorientiertes Arbeiten, sondern auch Freude am heilsamen Tun. Linke Hand am Herzen, Zuflucht. Zuflucht in der tiefsten Weisheit finden, und gleichzeitig ist es eine Schutzgeste, Schutz vor Gefahr. Und die rechte Hand in der Geste des Gebens auf dem rechten Knie, Großzügigkeit, Erfüllung aller Wünsche, wenn es denn zum Wohle aller Beteiligten ist. Also dieses Bild schon von Tara. Und dann ist der Kopf ganz leicht nach rechts geneigt. Sie kann klug handeln, sie weiß, wo es lang geht. Und sie ist grün. Und da habe ich jetzt ein Lama Govinda missverstanden, aber meine Interpretation gefällt mir trotzdem besser. Seine Interpretation war, wenn das Goldgelb der Nacht und das Dunkelblau der Mitternacht zusammenkommen, entsteht grün. Und ich habe gelesen, aber gehört oder angekommen ist, wenn das Goldgelb des Mittags, das klare, helle Denken, und das Dunkelblau der Mitternacht, die Intuition, die Tiefe des Herzens, wenn die zusammenkommen, entsteht Taras Weisheit. Und da ich aus dem Schwarzwald komme, also grün ist die Grundfarbe meines Lebens, grün, grün, grün. Also es ist einfach, ich bin mit grün aufgewachsen, mit dem Garten und mit Wald und mit Wiesen, und das ist so Leben. Das ist ja die Verkörperung des Lebens. Und dann gibt es die 21 Taras, die wie die Theosophen behaupten und Anthroposophen behaupten, die Integration aller alten Muttergöttinnen ist, die 21 Taras. Und das hat mir sofort eingeleuchtet, weil das sind friedliche und inspirierende und zähmende, klärende und Unwissenheit vernichtende schwarze Taras, alles dabei. Also es hat mir auch gefallen, dass die vorbuddhistischen indischen Göttinnen sozusagen ganz elegant integrieren. Und dann war für mich völlig klar, diese Kurse will ich im Westen weitergeben. Dann haben wir unser buddhistisches Zentrum 81 Aryatara-Institut genannt, edle Tara. Aber darunter haben wir geschrieben buddhistisches Haus, damit die Leute verstehen, was das ist. Und ich habe dann erst Lama Yeshe eingeladen, 81, und dann zwei, drei Nonnen eingeladen, die Tara-Praxis gemacht haben. Und ab 84 hat Lama Yeshe hatte mir 81 gesagt, klar, alles, was du praktizierst, was bei dir, darfst du weitergeben. Ob du jetzt eine formelle Autorisierung hast oder nicht, ist egal. Und dann habe ich Lama Sopa nochmal später gefragt, der länger gelebt hat, ob ich die Einweihung geben darf. Und ein Lama in der Schweiz, Lothar Rinpoche, hat mir dann gezeigt, wie das geht, wie man das macht, wie man Zuflucht, Bodhisattva gelübde, Tara-Einweihung und so weiter gibt. Die waren alle völlig, natürlich, wenn dir das am Herzen liegt, mach das. Und die Frauen sind halt nur so geströmt und waren, sind auch in jedem Kurs größer geworden. Aber ich habe immer gesagt, ich machte auch gemischte Kurse. Ja? Wobei natürlich, wenn 20% Männer dabei waren, war das Rekord. Sitzt ja auch eine Frau vorne und lehrt. Also bei strengen Studienkursen und strengen Zen-Kursen, die dann auch noch von einem Mann geleitet sind, da ist der Anteil der Männer natürlich höher, aber auch bei uns in den christlichen Kirchen sind immer mehr Frauen als Männer. Wie auch immer, also die Frauen kamen, und es kamen auch Feministinnen, die mit Buddhismus nichts am Hut hatten. Aber sagt, den nehme ich in Kauf, wenn es Tara gibt. In diesem Sinne, Tara, ich danke dir.
Und auch ich danke dir, Tara und Silvia, und ich hoffe doch sehr, dass du uns jetzt auch eine Übung zur Tara mit auf den Weg geben wirst.
Auf jeden Fall. Gerne.